Buchhändlerin. Wir lesen vor.
Sams Kula von Rainer Maria Rilke. Ich werde erzählen, was sich neulich in Gothenburg begeben hat. Es ist merkwürdig genug. Es geschah in dieser Stadt, dass mehrere Kinder zu ihren Eltern kamen und erklärten, sie wollten auch nachmittags in der Schule bleiben, auch wenn kein Unterricht ist, immer.
Immer?
Ja, so viel wie möglich. In welcher Schule? Ich werde von dieser Schule erzählen. Es ist eine ungewöhnliche, eine völlig unimperativische Schule, eine Schule, die nachgibt, eine Schule, die sich nicht für fertig hält, sondern für etwas Werdendes, daran die Kinder selbst umformend und bestimmend arbeiten sollen. Die Kinder in enger und freundlicher Beziehung mit einigen aufmerksamen, lernenden, vorsichtigen Erwachsenen, Menschen, Lehrern, wenn man will. Die Kinder sind in dieser Schule die Hauptsache. Man begreift, dass damit verschiedene Einrichtungen fortfallen, die an anderen Schulen üblich sind. Zum Beispiel jene hochnotpeinlichen Untersuchungen und Verhöre, die man Prüfung genannt hat, und die damit zusammenhängenden Zeugnisse. Sie waren ganz und gar eine Erfindung der Großen. Und man fühlt gleich, wenn man die Schule betritt, den Unterschied. Man ist in einer Schule, in der es nicht nach Staub, Tinte und Angst riecht, sondern nach Sonne, blondem Holz und Kindheit. Man wird sagen, dass eine solche Schule sich nicht halten kann. Nein, natürlich. Aber die Kinder halten sie. Sie besteht nun im vierten Jahre und man zählt in diesem Semester 215 Schüler, Mädchen und Knaben aus allen Altern. Denn es ist eine richtige Schule, die beim Anfang anfängt und bis zum Ende reicht. Freilich, dieses Ende liegt noch nicht ganz in ihrer Hand. An diesem Ausgang der 18-Jährigen steht gespenstisch wie ein Revenant die Reifeprüfung. Und sie treten aus der Zukunft, in der sie schon waren, in eine andere Zeit zurück. In die Zeit ihrer Zeitgenossen. Aber sie sind doch sozusagen im Kommenden erzogen. Werden sie das ganz verleugnen? Wird man es später an ihrem Leben merken? Für alle, die jetzt und in den nächsten Jahren die Schule verlassen, trifft das noch nicht ganz zu. Denn sie sind, da die Schule erst ihr viertes Jahr beginnt, nicht von Anfang an ihre Schüler gewesen. Sie sind eines Tages übergetreten, mit Schulerfahrungen und Konventionen behaftet und ganz voll von den Bazillen alter, verschleppter Schulseuchen. Wäre der junge Körper dieser neuen Schule nicht so durch und durch gesund, so hätten sie leicht eine Gefahr für ihn werden können. So aber gehen sie, ohne Schaden zu stiften, durch seinen Organismus durch. Ihre schlechten Gebräuche und Schülerheimlichkeiten, die sie fortsetzen, bekommen inmitten des weiten, offenen Vertrauens, inmitten dieser lebensgroßen Menschlichkeit, die weit über die Wände einer Schulstunde hinausreicht, einen Anschein von trauriger, harmloser Lächerlichkeit. Sie werden so überflüssig wie die umwickelten Gebärden eines Freigelassenen, der fortfährt, in der Zeichen- und Klopfsprache des Gefängnisses sich auszudrücken. Aber wenn diese einmal Scheugemachten auch nicht fähig sind, sich in der Sonne der neuen Schule ganz arglos auszubreiten, so merkt man doch, wie sie sich erholen, wie sie sich aufrichten und, bei aller Frühreife ihrer trüben Erfahrung, reine kindhaft lichte Triebe ansetzen und da und dort zum Blühen kommen. Aber man muss vorsichtig mit ihnen sein, denn die Freiheit ist eine Gefahr für sie. Das Wort Freiheit ist genannt. Es scheint mir, als ob wir, die Erwachsenen, in einer Welt lebten, in der keine Freiheit ist. Freiheit ist bewegtes, steigendes, mit der Menschenseele sich wandelndes, wachsendes Gesetz. Unsere Gesetze sind nicht mehr die unsrigen. Sie sind zurückgeblieben, während das Leben lief. Man hat sie zurückgehalten aus Geiz, aus Habgier, aus Eigennutz, aber vor allem aus Angst. Man wollte sie nicht mit auf den Wellen haben in Sturm und Schiffbruch. Sie sollten in Sicherheit sein. Und da man sie so gerettet aus aller Gefahr auf dem Strande zurückließ, sind sie erstarrt. Und das ist unsere Not. Dass wir Gesetze haben aus Stein. Gesetze, die nicht immer mit uns waren. Fremde, unverwandte Gesetze. Keine von den 1009 Bewegungen unseres Blutes pflanzt sich in ihnen fort. Unser Leben besteht nicht für sie. Und die Wärme aller Herzen reicht nicht aus, einen Schimmer von Grün auf ihrer kalten Oberfläche hervorzurufen. Wir schreien nach dem neuen Gesetz. Nach einem Gesetz, das Tag und Nacht bei uns bleibt und das wir erkannt und befruchtet haben wie ein Weib. Aber es kommt keiner, der solches Gesetz uns geben kann. Es ist über die Kraft. Aber denkt niemand daran, dass das neue Gesetz, das wir nicht zu schaffen vermögen, täglich anfangen kann mit denen, die wieder ein Anfang sind? Sind sie nicht wieder das Ganze? Schöpfung und Welt wachsen nicht in ihnen alle Kräfte heran, wenn wir nur Raum geben. Wenn wir nicht aufdringlich mit dem Recht des Stärkeren den Kindern all das Fertige in den Weg stellen, das für unser Leben gilt, wenn sie nichts vorfinden, wenn sie alles machen müssen. Werden sie nicht alles machen? Wenn wir uns hüten, den alten Riss zwischen Pflicht und Freude, Schule und Leben, Gesetz und Freiheit in sie hinein zu vergrößern, ist es nicht möglich, dass die Welt heil in ihnen heranwächst? Nicht in einer Generation freilich, nicht in der nächsten und übernächsten, aber langsam, von Kindheit zu Kindheit heilend? Ich weiß nicht, ob man zu dem Ursprung der Schule auch durch diese Gedanken gegangen ist. Es ist eine Welt von Gedanken gedacht worden, aber nun ist sie da. Ihre einfache Heiterkeit spielt vor einem Hintergrunde dunkelsten Ernstes. Sie ist nicht in ein Programm eingeschlossen, sie ist nach allen Seiten offen. Und es ist gar nicht vom Erziehen die Rede. Es handelt sich gar nicht darum, denn wer kann erziehen? Wo ist der unter uns, der erziehen dürfte? Was diese Schule versucht, ist dieses: nichts zu stören. Aber indem sie dies auf ihre tätige und hingebende Weise versucht, indem sie Hemmungen entfernt, Fragen anregt, horcht, beobachtet, lernt und vorsichtig liebt, tut sie alles, was Erwachsene an denen tun können, die nach ihnen kommen sollen. Das fünfteilige hölzerne Gebäude eines früheren Hospitals. An Kranke denkt man nicht mehr. Nur etwas wie die Freude von vielen Genesenden ist darin geblieben. Die Zimmer sind wie die Zimmer in einem Landhaus. Mittelgroß, mit klaren, einfarbigen Wänden und geräumigen Fenstern, in denen viele Blumen stehen. Die niedrigen, gelben, harzhellen Tische lassen sich, wenn es nötig ist, in der Art von Schulbänken anreihen. Meist aber sind sie in der Mitte zu einem einzigen großen Tisch zusammengeschoben, wie in einer Wohnstube. Und die kleinen, behaglichen Sessel stehen rundherum. Natürlich ist alles da, was in ein richtiges Schulzimmer gehört. Ein, übrigens nicht erhöhter, Lehrertisch, eine Tafel und alles andere. Aber diese Dinge repräsentieren nicht, sie ordnen sich ein. An der Wand, dem Fenster gegenüber, ist eine Karte von Schweden. Blau, grün und rot. Ein frohes Bundeskinderland. Sonst sind die Abbildungen von guten Gemälden da in glatten, einfachen Holzrahmen. Des Gelaves, kleiner, reitender Infant. Daneben aber ganz ebenso anerkannt hängt das rote Haus, das der kleine Bengt oder Nils oder Ebbe gemalt hat, mit dem ernstesten Gesicht. Die lichten Gänge führen zu den Sälen hin, die für viele Beschäftigungen eingerichtet sind. Da ist ein weiter, luftiger Raum für die Handarbeiten der Kleinsten. In einem anderen werden Bürsten hergestellt und Bücher gebunden. Eine Werkstatt ist da für Tischlerarbeiten und Mechanik, eine Druckerei und ein stilles, heiteres Musikzimmer. Man hat das Gefühl, hier kann man etwas werden. Diese Schule ist nicht etwas Vorläufiges. Da ist schon die Wirklichkeit. Da fängt das Leben schon an. Das Leben hat sich klein gemacht für die Kleinen, aber es ist da, mit allen seinen Möglichkeiten und mit vielen Gefahren. Da hängen in den Werkstätten, wo die 12-Jährigen arbeiten, all die scharfen Messer und Ahlen und Stahle, die man sonst ängstlich vor den Kindern verbirgt. Hier legt man sie ihnen vorsichtig und ernst und richtig in die Hand, und sie denken gar nicht daran, damit zu spielen. Sie beschäftigen sich so intensiv und fast alle ihre Arbeiten sind gut und genau und brauchbar. Des Handwerks tiefer Ernst kommt über sie. Im Saal für Mechanik wurde ein Knabe gerufen, der einen Motor erfunden und im Modell ausgeführt hatte. Er sollte ihn erklären. Er war schon mit einer anderen Arbeit beschäftigt, von der er bereitwillig, aber doch ungern gestört herüberkam. Sein Gesicht war noch ganz von der verlassenen Arbeit erfüllt, aber dann nahm er sich zusammen und gab sachlich kurz die gewünschten Aufklärungen. Der Ton seiner Worte, die geschickten Gebärden, womit er sie begleitete, selbst die offene, sichere Art seiner Freundlichkeit zeigte den Arbeiter, der in seiner Arbeit lebt. Und wie bei diesem Knaben, so war bei allen Kindern Offenheit und Sicherheit zu finden. Sie waren alle beschäftigt und froh und dadurch allen Tätigen nah. Mochten es nun Erwachsene oder Kinder sein, in der ernsthaften und freudigen Beschäftigung war eine Gemeinsamkeit gegeben, auf der sich verkehren ließ. Aller Grund zur Verlegenheit war fortgefallen. Die Freudigkeit, die Neigung, womit in dieser Schule alles geschieht, prägt alle Dinge. Wie schön sind die von den Kindern gedruckten und gebundenen Bücher. Wie rührend und ausdrucksvoll sind ihre kleinen Modellierversuche und ihre Blumenzeichnungen nach der Natur, sind so richtig und liebevoll und gewissenhaft, dass sie, wo gewisse Voraussetzungen da sind, jeden Augenblick Kunst werden können. Es tut so gut zu fühlen, dass in diesen Kindern nichts verkümmern kann. Jede, auch die leiseste Anlage, muss nach und nach zum Blühen kommen. Keins von diesen Kindern muss sich dauernd zurückgesetzt fühlen. Der Möglichkeiten sind so viele. Für ein jedes muss der Tag kommen, da sein Können entdeckt, irgendeine Fähigkeit, eine Geschicklichkeit, eine Lust zu irgendetwas, die ihm in dieser kleinen Welt seinen Platz, seine Berechtigung gibt. Und was das Wichtigste ist, diese kleine Welt ist im Grunde nichts anderes als die große Welt auch. Was man in ihr ist, kann man überall sein. Diese Schule ist nicht ein Gegensatz des Heims. Sie ist dasselbe. Sie ist nur zu jedem Zuhause hinzugekommen. Sie ist an alle Häuser angebaut und will mit ihnen in Verbindung sein. Sie ist nicht das andere. Die Eltern gehen in ihr ebenso ein und aus wie ihre Kinder. Es steht ihnen frei, dann und wann einer Unterrichtsstunde beizuwohnen. Sie kennen die Räume des Schulhauses und finden sich darin zurecht. Und auch im Verhältnis zum Leben will diese Schule nicht das andere sein. Deshalb kann sie keine Lehrer brauchen, die diesen Beruf ergreifen. Die an ihr lehren, müssen von ihrem Beruf ergriffen sein. Es genügt nicht, dass sie einen Gegenstand beherrschen. Dieser Gegenstand muss gewissermaßen unter freiem Himmel stehen. Er darf nicht isoliert, nicht abgeschnitten, nicht aus allen Zusammenhängen gehoben sein. Er muss sich verwandeln und wenn sich etwas rührt in der Welt, muss er zittern und tönen. Man muss es an ihm merken können. Immer soll unter dem Vorwande der verschiedenen Fächer vom Leben die Rede sein. Wie schön war es, als einmal ein Bergmann kam, ein gewöhnlicher Bergmann, der schlicht und schwer von seinen schwarzen Tagen erzählte. Und wie für ihn, so steht der Lehrersessel für jeden da, der etwas erfahren hat. Für den Reisenden, der von fremden Gegenden erzählt, für den Mann, der Maschinen baut und vor allem für den Schlichtesten unter den Wissenden, den Handwerker mit den klugen, vorsichtigen Händen. Denk, wenn einmal ein Zimmermann käme oder ein Uhrmacher oder gar ein Orgelbauer und sie können jeden Augenblick kommen, denn ganz leise nur, ohne Last liegt das Netz des Stundenplans über den Tag. Es wird oft verschoben. Die Wochen gehen einem nicht mit der monotonen Eile eines Rosenkranzes durch die Finger. Jeder Tag fängt an als etwas Neues und bringt unerwartete und erwartete und völlig überraschende Dinge. Und für alles ist Zeit. Die Frühstückspause ist so lang, dass man den Tisch abräumen und ihn mit hellem Wachstuch decken kann. Blumen werden in der Mitte darauf gestellt, Butterbrotteller und Gläser und Becher mit Milch. Und dann sitzt es rundherum und isst und träumt, lacht und erzählt und sieht wie eine Geburtstagsgesellschaft aus. Es ist Zeit und Raum in dieser Schule. Und jedes dieser kleinen blonden Geschöpfe ist Raum. Wie ein Haus mit Garten ist jedes. Es ist nicht eingerammt zwischen seinen Nachbarn. Es hat etwas um sich herum, etwas Lichtes, Freies, Blühendes. Es soll auch nicht gerade so sein wie seine Nachbarn. Im Gegenteil, es soll so von Herzen verschieden sein, so aufrichtig anders, so wahr wie nur irgend möglich. Es war konsequent und mutig, diesen Kindern keinen Religionsunterricht im herkömmlichen Sinn aufzuerlegen. Eine autorative Beeinflussung an dieser empfindlichsten Stelle inneren Eigenlebens hätte alles Gerechte und Menschliche, das hier versucht worden ist, wieder aufgewogen. Man hat sich entschlossen, die biblischen Stoffe nach den reinsten, absichtslosesten Quellen als Historie vorzutragen. Und man will nach und nach dazu kommen, Religion nicht ein- oder zweimal in der Woche zu geben, nicht heute von 9 bis 10, sondern immer täglich, mit jedem Gegenstande in jeder Stunde. Die Menschen, die diese Schule am meisten lieben, haben nach Tagen und nach Nächten im ganzen Bewusstsein ihrer Verantwortung diesen Beschluss gefasst. Nun muss man Vertrauen zu ihnen haben. Kinder und Eltern. Denn diese Bedeutung scheint mir leise in dem Namen Samskula mitzuklingen. Gemeinschule. Schule für Knaben und Mädchen, aber auch Schule für Kinder und Eltern und Lehrer. Da ist keiner über dem anderen. Alle sind gleich und alle Anfänger. Und was gemeinsam gelernt werden soll, ist die Zukunft. Nur mit einem reicht die Vergangenheit herein, mit dem Aberglauben von den großen Kathedralen. Menschenleben sind unter den Grundsteinen verschwunden und der Mörtel ist auch bei diesem Bauwerk mit Herzblut gemischt.